Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, und das Wochenende beginnt mit einem Bühnenfeuerwerk hier bei Fazit. Am Burgtheater in Wien konnte man am Abend eine aufbrausende Kaiserin Sissi sehen, gespielt von der großen Stefanie Rheinsperger.
Oh, was ist denn nur mit mir geschehen?
Matthias Brandt stand am Berliner Ensemble auf der Bühne. Dort war die Premiere von Beckets Warten auf Godot. Eine selten gespielte, von Kennern aber hochgeschätzte Oper von Bohuslav Martinů ist in Hannover neu inszeniert, The Greek Passion. Es passt nicht nur zur bevorstehenden Karwoche, sondern verhandelt thematisch auch Vertreibung und Migration. Und der Musiker und Tausendsasser Rocco Schamoni geht morgen im Rahmen eines dreitägigen Demokratiefestivals auf Kampnagel in Hamburg einen Rio-Reiseabend. Keine Macht für niemand. Was das politisch heute bedeutet, dazu gleich mehr. Ein Festival für Demokratie zu veranstalten, das scheint in diesen Tagen keine schlechte Idee zu sein, die Demokratie mal wieder richtig zu feiern, ohne dabei kritische Fragen zu vermeiden. Das hat sich die Zeitstiftung Bucerius mit Arte als Partner gedacht. Es gibt Diskussionen, Debattenformate, Workshops für Schüler, Pubquiz, aber auch Theaterperformances und Konzerte. Das meiste übrigens kostenfrei für alle. Und einer der großen Acts morgen ist der Auftritt von Rocco Schamoni, bekannt geworden vor langer Zeit mit den Goldenen Zitronen, Studio Braun und als Autor des Romans Dorfpunks. Und zuletzt von ihm erschienen ist 2024 Pudelskern. Hallo und schönen guten Abend, Rocco Schamoni.
Schönen guten Abend, hallo.
Rio Reiser wäre in diesem Jahr 75 geworden. Morgen erinnern Sie zusammen mit anderen Musikern an ihn. Ja, mit welchen Texten macht man das bei so einem Demokratiefestival?
Es gibt ein sehr schönes autobiografisches Buch von Rio über seine Zeit mit seiner Band, also mit Tonsteine Scherben. Und dieses Buch habe ich vor Jahren mal mit einem Vorwort versehen dürfen, als es wieder veröffentlicht wurde. Und das habe ich dann auch ein paar Mal vorgelesen, unter anderem auch schon mit Jan Plewka und Marco Schmidt hier zusammen. Und das ist eine sehr schöne Angelegenheit, weil erstmal die beiden die Scherben-Songs sehr, sehr gut auf den Punkt bringen. Und zum Zweiten, weil diese Texte aus dieser Autobiografie sehr persönlich sehr nah an Rio rankommen und weil sie auch sehr komisch sind. Also der konnte unglaublich komisch von sich selber berichten.
Der berühmteste Song von ihm ist natürlich Macht kaputt, was euch kaputt macht. Wirkte ja damals aufstachelnd in einer Zeit, in der es sowieso eine Bereitschaft gab, auf die Barrikaden zu gehen. Und eigentlich sind Sie, Rocco Schamoni, ja auch einer, der gerne gegen etwas angeht. Braucht es diese Aufstachelung jetzt auch wieder oder sollten wir vielleicht so im allgemeinen Weltenirrsinn versuchen, eher die Wogen zu glätten, ruhig zu bleiben? Wie ist Ihre Haltung dazu?
Also ich habe das Gefühl, dass alle Menschen auf der Welt komplett sich gerade ganz stark auf ihre Hinterbeine stellen müssen, um die Demokratie zu erhalten. Wir sehen ja auch in Deutschland, dass die gleichen Strömungen über dieses Land hereinbrechen wie in allen anderen demokratischen und überhaupt allen Ländern dieser Welt. Das heißt, der Hang zum Autokratismus ist so unglaublich stark und der Faschismus schlägt so unglaublich um sich, wie wir gerade auch in Amerika sehen können, unerwarteterweise, dass wir gerade jetzt in Deutschland mit den Wahlergebnissen der letzten Wahl enorm aufpassen müssen. Und wir müssen so früh wie möglich uns klar hinstellen und sagen, wo die Grenze ist und das, was wir haben und was wir in der Vergangenheit gehabt haben, verteidigen.
Ja, wenn wir jetzt mal einen kurzen Moment bei Rio Reiser bleiben, weil Sie dieses Stichwort Humor genannt haben. Kommt man da mit Humor weiter?
Ich denke unbedingt, weil gerade die linken Floskeln häufig, also in den 70ern, auch in den 80ern, extrem humorbefreit waren und so trocken und so staubig waren und so nach Formel klangen. Und keiner wusste damals, und ich übrigens auch nicht, dass Rio Reiser jemand gewesen ist, der extrem selbstironisch war und auch sehr lustig auf sich und seine Karriere und auf die Karriere der Band geschaut hat und auf das gesellschaftliche und politische Geschehen des Landes geschaut hat und darüber auf eine extrem komische und selbstironische Art und Weise berichten kann. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man das nicht zu ernst vorträgt, dann bringt das gleich keinen Spaß mehr, sondern man muss den Leuten das so kredenzen, dass sie da reingehen können und wollen, dass das attraktiv ist und dass es vielleicht auch eine Leichtigkeit hat und trotzdem dahinter ein Gewicht ist, das auch ernst ist und eine Haltung vertritt.
Viele fragen sich in diesen Zeiten ja, was kann ich machen? Man hat ja manchmal dann auch so ein schlechtes Gewissen, dass man sich vielleicht zu wenig politisch engagiert. Manche sagen ja auch, okay, jetzt ist wirklich Zeit, dass wir uns in den Parteien oder in den Parlamenten, auch wenn es nur auf ganz niedriger Bezirks- oder was auch immer Ebene ist, engagieren. Was kann Kunst oder wo sehen Sie Ihre Rolle, Ihre Bühne? Oder fragen Sie sich das auch manchmal?
Also ich finde das enorm wichtig, dass man sich initiativ engagiert. Und das muss aber gar nicht unbedingt in der Partei sein, in die man dann eintritt. Das, mir persönlich zum Beispiel, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht irgendeiner Partei anschließen, weil die Programme meistens nicht in ihrer Gänze meinen Vorstellungen entsprechen. Aber ich kann mich Initiativen anschließen oder Initiativen starten, um etwas Soziales zu machen oder loszutreten. Und was ich auch sehr wichtig finde für die Zukunft ist, dass wir aus den Krallen und den Armen der sozialen Medien, in denen wir jetzt gefangen sind, rauskommen. Ich spreche jetzt gerade speziell von Instagram, von TikTok, von Facebook, von Twitter, X und allen möglichen anderen. Das sind die Informationsstränge, die in unsere Gesellschaft und in uns selber reinreichen und die uns quasi versorgen mit all diesem Dirt, der uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und es gibt eine Alternative dazu, die heißt Fediverse. Das Fediverse ist also das Federal Universe, also das eigentliche Internet, wie es gedacht war, von Leuten gemacht, denen es nicht um Geld geht, nicht um politische Verseuchung und Diffamierung. Im Fediverse gibt es auf all diese Instanzen, von denen ich gerade geredet habe, eine Antwort. Also zum Beispiel X, also ehemals Twitter, heißt im Fediverse Mastodon. Wenn Sie also Lust haben, loszukommen von diesen Krakenarmen, die Sie bis jetzt also mit Dreck verschmutzen, dann lassen Sie Ihren Twitter-Account liegen und wechseln über zum Mastodon. Das funktioniert sehr ähnlich und ich kann nur raten, das zu machen. Weil wenn man es gar nicht macht, bleiben wir immer an den Plätzen, wo wir sind und wir werden immer weiter von diesen Algorithmen versorgt, die genau das mit unseren Gesellschaften gemacht haben, was jetzt passiert, nämlich Faschismus auf der ganzen Welt.
Wünschen Sie sich manchmal eigentlich die alten analogen Rio-Reiser-Zeiten zurück?
Ja, das tue ich manchmal. Ich weiß, dass das totaler Quatsch ist, denn die kommen niemals zurück. Aber was ich gerade gemacht habe, ich gucke ab und zu mal so auf YouTube so alte 80er-Jahre-Videos und ich habe mir gerade so ein paar alte Van Halen-Videos eingezogen. Ich weiß, dass das eine richtig krass sexistische Schweineband gewesen. Aber mir hat das total Spaß gebracht zu sehen, was für eine völlige Sorglosigkeit da geherrscht hat. Völlig frei von jeder Art von Anfechtung, einfach nur auf sich selbst mit maximalem Egoismus versehen, nur dem Spaß verpflichtet wird da gehandelt. Das ist heute völlig undenkbar. Das gibt's alles nicht mehr. Diese Art von Sorglosigkeit ist, glaube ich, für alle Zeiten vorbei.
Da würden sicher ganz viele Leute mit Ihnen gehen, die Sie gar nicht in Ihrer Fanschaft haben wollen.
Das kann
wollen.
Sehr gut sein. Das sind die guten alten Zeiten, die Männerzeiten. Das ist sehr wahr. Bloß nicht mit langen Haaren, weil die Rockstars damals ja wie Frauen aussahen. Das konnten die, glaube ich, schon damals nicht leiden, sondern die wollen das jetzt vielleicht quasi mit so einem Modern Army-Look, aber trotzdem maximal macho. Und das stimmt, da haben Sie recht. Das gibt eine Tendenz dahin zurück, die aber quasi diesem New York Dolls-Geist aus den End-70ern total widerspricht. Denn das, die andere Seite von Van Halen, also da, wo Van Halen herkommt, das ist eine Art von totaler Antibürgerlichkeit. Das kommt ja ursprünglich aus dem frühen New Yorker Punkrock. Und das hat mit zum Beispiel mit Trump und mit dieser ganzen Tea Party gar nichts zu tun. Das ist das genaue Gegenteil davon. Van Halen war dann so ein komischer Übergang in so Machismo, aber trotzdem noch mit so Halb-Ladies-Outfit. Also das ist schon eine komische Zeit gewesen, 84. Aber ich schaue sehr interessiert auf diese Zeiten zurück und frage mich, was ist passiert und wie konnten wir jetzt in diese Margaret Atwell-Situation kommen, Handmaid's Tale. Amerika ist kurz davor, ein faschistischer Gottesstaat zu werden. Und das wird zuallererst gegen alle diversen Leute, gegen alle nicht weißen Männer gehen in Amerika. Insofern gucke ich da sehr interessiert darauf, was da passiert in diesem Land, das quasi diesen Hedonismus vor 40 Jahren so gefeiert hat und jetzt das genaue Gegenteil erzeugt. Das ist sehr spannend.
Rocco Schamoni, morgen in Hamburg beim Demokratiefestival zu sehen und zu hören. Danke für das Gespräch.
Danke gleichfalls und viel Spaß noch auf der Sendung.
Warten auf Godot, ein Klassiker, der immer wieder auf die Bühne, auf die Bühnen kommt. Diese Geschichte um zwei Männer, die auf jemanden warten, der niemals erscheinen wird. Gerade hat Claudia Bauer den Beckett am Münchner Residenztheater inszeniert. Jetzt gibt es ihn auch am Berliner Ensemble zu sehen in der Regie von Altmeister Luc Percival. Und man kann sich fragen, ob das der Theatertext der Stunde ist. Amüsant, bitter und radikal zugleich. Dieses passive Verharren in einer Welt, deren alte Ordnung gerade verloren geht.
Bist du sicher, dass das hier war?
Was?
Wo wir warten sollen.
Er sagte, vor dem Baum! Siehst du hier noch andere Bäume?
Das ist hier ein Strauch.
Was willst du denn damit sagen, dass wir uns den Platz geirrt haben?
Er müsste eigentlich hier sein.
Er hat nicht fest zugesagt, dass er kommt.
Wenn er nicht kommt...
Ja, dann kommen wir eben morgen wieder.
Dann übermorgen.
Ja, vielleicht.
Und so weiter.
Das heißt?
Bis er kommt.
Kämpf kein Erwarten!
Wir waren gestern schon mal hier.
Da täuscht du dich.
Was haben wir gestern gemacht?
Was wir gestern gemacht haben?
Ja, meiner Meinung nach waren wir gestern hier.
Ja? Ach so, erkennst du die Gegend wieder?
Das will ich nicht sagen.
Also?
Das will nichts heißen.
Paul Herwig und Matthias Brandt in den Hauptrollen von Warten auf Godot. André Mumot war für uns in der Premiere und ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Dieses Stück ist ja nicht zuletzt deshalb auch so beliebt, weil es so viele Interpretationen zulässt. Wie geht denn Luc Percival an den Klassiker ran?
Also er geht daran, indem er das Ganze mal wieder als ein Theaterspiel im Theater inszeniert. Das sieht man schon an der wirklich beeindruckend schlichten Bühne von Katrin Brack, mit der Luc Percival seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. Und wie das bei dieser großartigen Bühnenbildnerin so üblich ist, ist das ein ganz simples Bühnenbild. Da ist erstmal nichts auf dieser Bühne des Berliner Ensembles, nur aufgestellte, von der Decke hängende und am Boden liegende Theaterscheinwerfer, die dann minimale Bewegungen vollziehen, Schatten werfen, mal angehen, mal wieder ausgehen. Da muss man schon hinschauen, um das überhaupt zu bemerken, dass da so kleine Stimmungsveränderungen geschaffen werden. Es ist also, das will der Regisseur offensichtlich sagen, auf der Theaterbühne anzusiedeln, dieses Stück an diesem Abend. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die Soufflöse, man muss sie namentlich nennen, Antonia Schirmer, mit auf der Bühne sitzt und auch in gewisser Weise mitspielt. Sie liest nämlich zur Überraschung der Darstellenden auf der Bühne die Regieanweisungen vor, die dann sozusagen vielleicht erfüllt, vielleicht nicht erfüllt werden von den Darstellern auf der Bühne.
Also wie ein Hörspiel oder man könnte sagen wie ein Hörfilm für Blinde.
Naja, es findet ja schon eine Menge Aktion auch statt, sogar mit einem großen, grimmigen, ruppigen Überdruck. Man hat es gerade ganz schön gehört in dem Einspieler, den sie vorgespielt haben. Da gibt es so eine feindselige, aggressive Gereiztheit im Ton. Das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt bei Beckett erwarten würde. Das hat aber diese Inszenierung auch, weil sie was Albtraumhaftes hat. Es geht also darum, das einerseits durchaus komödiantisch auszuspielen, aber auch mit einer grimmigen Ernsthaftigkeit. Und das ist das, was hier eigentlich im Mittelpunkt steht. Und viel passiert natürlich nicht. Das ist in diesem Stück so. Handlung ist eher übersichtlich. Aber dafür wird auf der Bühne auch durchaus Aggression entfacht. Das hat auch was mit den Figuren Pozzo und Lucky zu tun. Gespielt von Oliver Kraushaar und Yannick Mühlenweg, die ja dann auch noch hinzukommen und dann so ein Herr-Knecht-Verhältnis spielen. Das machen sie mit großer Aggressivität, mit großer Lautstärke. Yannick Mühlenweg als sozusagen geknechtete Kreatur rennt dann einmal ins Publikum, klettert über die Stuhlreihen, muss dann eingefangen werden, was ziemlich lange dauert und was eine relativ spektakuläre Aktion an diesem eigentlich relativ nicht so spektakulären Theaterabend ist.
Aber was macht denn jetzt diese Soufflösenstimme oder dieses Vorlesen der Regieanweisungen mit diesem Stück?
Ja, also ich persönlich hatte meine Schwierigkeiten mit dieser Interpretation, weil es im Grunde genommen geht es in dem Stück ja darum, dass die Menschen, die Figuren auf der Bühne sich der Banalität und der Ausweglosigkeit, der Sinnlosigkeit der modernen Existenz gegenüber sehen. Da gibt es vielleicht einen Gott, auf den man warten kann, der kommt aber nicht. Dieser Godot wird nicht erscheinen. Das Tolle an dem Stück von Beckett ist, dass das gespielt wird im Grunde von zwei Clochards, von zwei Landstreichern, die auf eine ganz einfache, schlichte, menschlich simple Weise über diese Existenz und an dieser Existenz vorbei miteinander sprechen. Und da passiert immer wieder dasselbe. Es passiert im Grunde genommen nichts. Sie bringen sich nicht um, obwohl sie das vorhaben. Sie gehen nicht auseinander. Sie trennen sich nicht. Sie brechen nicht auf und Godot kommt nicht. Und das Ganze hat was Rührendes, was Komisches, was auch Bewegendes in dieser Einfachheit. Und das Entscheidende ist natürlich, dass das ein agnostisches Stück ist. Da gibt es keinen Sinn zu sagen. Zusammenhang mehr. Und wenn da so eine Soufflöse kommt und alles vorgibt und das in so einem Theaterkontext stattfindet, dann heißt es plötzlich doch, da gibt es eine übergeordnete Macht, die das alles regelt. Ihr könnt euch dem gar nicht entziehen. Da gibt es für euch gar keine eigene Existenzfrage, weil eure Existenz ist determiniert von einer übergeordneten Macht. Das kann man politisch interpretieren, da kann man sogar verschwörungstheoretisch rangehen und sagen, ja, die Menschen würden ja, wenn sie könnten, aber das geht ja nicht. Da gibt es die Soufflöse und die regelt das. Das hat mir persönlich interpretatorisch nicht besonders gut gefallen.
Matthias Brandt sollten wir vielleicht noch mal etwas genauer anschauen und Paul Herwig. Diese beiden Hauptrollen habe ich ja schon erwähnt. Ist es eine Zweierkombination, die sich gut ergänzt oder die zu Hochtouren aufläuft?
Jein.
Okay.
Es gibt großartige, großartige Momente in diesem Spiel. Das ist ein Stück für großartige Schauspieler. Es dürfen übrigens nur Männer spielen. Das hat Beckett so festgelegt. Dadurch ist das Stück automatisch auch heutzutage schon so ein kleines bisschen altmodisch, weil es eben vier Männer auf der Bühne gibt. Matthias Brandt macht das ganz fein mit so einer ruhigen Müdigkeit. Er trägt eine zerrissene Netzstrumpfhose unter einer Glitzer-Hotpant, ist also wirklich ziemlich runtergekommen. Demgegenüber ist Paul Herwig als Wladimir vollkommen hyperaktiv und manisch. Insgesamt nehme ich den beiden auf dieser Bühne nicht ab, dass sie seit 50 Jahren traurig am selben Platz sitzen miteinander. Es ist sehr laut gespielt, es ist sehr vordergründig gespielt und am Ende, wo eigentlich das Stück dann auch mündet in dem tragikomischen Moment, wo alles wieder von vorne losgeht, gibt es plötzlich ein gewaltiges Pathos. Da wird geweint, das wird endlos in die Länge gezogen. Plötzlich möchte diese Inszenierung auch mit diesen beiden Schauspielern uns sagen, das ist hier die ganz, ganz große Tragödie. Und das fand ich auch schauspielerisch tatsächlich leider nicht besonders gelungen.
Deutliche Kritik von André Mumort über Warten auf Godot. Das Samuel Beckett-Stück hat heute Abend Premiere am Berliner Ensemble gefeiert. Und ich sage Dankeschön.
Sehr gerne.
Sissi, Kaiserin von Österreich, ist wohl die schillerndste Figur in der Geschichte des Landes. Durch die Filme mit Romy Schneider in die Kitsch-Ecke abgerutscht, bot ihr wahres Leben dagegen viele, teilweise bizarre Facetten. Nicht anschmiegsam, sondern eigenbrötlerisch, eitel, sprunghaft und verschwenderisch. Längst gilt sie als Vorreiterin der Emanzipation und vielleicht hat es dieser Aspekt auch Mareike Fallwickel angetan, die fürs Wiener Burgtheater der Schauspielerin Stefanie Reinsberger einen Sissi-Monolog auf den Leib geschrieben hat. Die Uraufführung hat heute Abend unser Kritiker Martin Pesel für Fazit verfolgt. Guten Abend nach Wien.
Schönen guten Abend.
Herr Pesel, sie ist ja nicht tot zu kriegen, diese Sissi. Was für eine Figur haben Sie denn heute Abend gesehen?
Ja, interessant, dass Sie so einsteigen. Stefanie Reinsberger sagt einmal als Elisabeth, als Frau kann man nicht einmal in Ruhe tot sein. Das trifft auf Elisabeth auf alle Fälle zu. Ich habe eine Kaiserin Elisabeth gesehen, die seit 127 Jahren tot ist und doch in der heutigen Zeit zu uns spricht und die dabei wesentlich reflektierter ist als ihr damals lebendes Pendant. Die erzählt dann von ihrer eigenen Geschichte als junges 15-jähriges Mädchen, das vom Cousin, dem Kaiser, geheiratet wurde, ohne dass sie natürlich genau gewusst hat, was das bedeutet. Davon, wie sie später gehungert hat, um schön zu sein, wie sie nach Madeira geflohen ist, um nicht Kaiserin zu sein, wie sie geritten ist. All die Dinge, die eigentlich besonders in den letzten Jahren in Serien und Filmen schon neu betrachtet wurden an dieser ikonischen Figur. Aber diese Betrachtung wird hier noch einmal selber einer Betrachtung unterzogen. Und sie vergleicht sich dann auch mit späteren und früheren Frauen, wie Caroline von Perrin, die den ersten Frauenaufstand 1848 im Habsburgerreich ausgelöst hat, aber eben auch Rosa Parks, die im Bus nicht aufgestanden ist, Giselle Pellicot oder die algerische Boxerin, die bei Olympia gewonnen hat und dann übel angegriffen wurde, weil man sie fälschlicherweise für einen Mann hielt.
Also ein Rückblick auf ein vergangenes Leben mit Gegenwartsbezügen und welche Haltung nimmt sie da ein? Also ist sie da cool, entspannt? Sieht sie sich als Opfer?
Sie ist nicht cool und auch nicht entspannt. Sie hat eine große wütende Energie von Anfang an. Sie hinterfragt kritisch so gut wie alles. Sie hinterfragt auch den Blick der Menschen auf die Kaiserin, also unseren heutigen Blick auf sie. Interessant ja zum Beispiel, was Mareike Fallwickel recherchiert hat, dass sie sich nicht mehr hat malen lassen in höherem Alter, weswegen wir sie immer für jung halten, während das Bild des Kaisers Franz Josef immer das eines alten, bärtigen Mannes ist. Sie hinterfragt aber auch sich selbst, ihr eigenes Verhalten und zerpflückt damit dieses Image als Vorreiterin der Emanzipation. Sie sagt, ich habe Hosen getragen beim Reiten, aber keine tiefgreifenden Reformen eingeleitet. Und das alles immer mit einem Sarkasmus und auch einer Ironie einer Wissenden, also einer, die es heute besser weiß. Diese Sissi ist so ein bisschen eine Universalfrau der Gegenwart. Und sie weiß eben auch, dass wir wissen, und das macht sie gleich zu Beginn in einer kleinen Einleitung klar.
Wir erinnern uns an die Sissi, an die zarte, süße Sissi, eingesperrt am Hof, ausgeliefert der Schwiegermutter, an die ruhelose, verbitterte Ehefrau, an die ewig Starbende, bleich und schmal, beklagenswert, ein ätherisches Geflatter, an die Abwesende, rastlos, ruhelos, die Kaiserin, die Reiserin, die Leerstelle im Leben ihrer Kinder, die Leerstelle in der Hofburg. Sissi, Elisabeth, Sissi, Elisabeth, Sissi, Elisabeth!
Wow, da hört man gerne zu. Fulminantes schauspielerisches Können von Stefanie Reinsberger, so klingt es zumindest in dieser Stelle. Trifft da eine geniale Schauspielerin auf eine super Textgrundlage?
Ja, also es trifft eine Schauspielerin, vor allem aber in diesem Fall eine Entertainerin mit gewaltiger Energie auf einen Text, der ihr großen Spaß macht und deren Inhalt ihr auch offensichtlich sehr wichtig ist. Es geht gar nicht so sehr darum, dass sie Sissi spielt, sondern dass sie anhand dieser so viel besprochenen Figur ja eigentlich einen aktuellen Stand des Feminismus präsentiert. Mareike Fallwickel ist keine subtile Theaterautorin, die Figuren zeichnet. Sie nutzt diesen Monolog, den sie ja für Stefanie Reinsberger geschrieben hat, um alles zu sagen, was ihr wichtig ist und was sie wütend macht und was Frauen heute eben sich auch trauen können zu sagen und was sie laut Mareike Fallwickel auch sagen müssen. Also Femizide spielen eine Rolle. Der Kaiser in seiner bequemen Behäbigkeit kriegt sein Fett ab, aber eben auch die damalige Sissi selbst, die nicht genug für ihre Geschlechtsgenossinnen getan hat. Und diese Subthemen werden manchmal recht kunstlos aneinandergereiht. Es gibt mehrere Listen über den Abend verteilt, 10 Exerzierübungen zur Unterdrückung einer Frau, die 5 Säulen der Ausbeutung von Elisabeths Körper und so weiter. Ich sage das durchaus wertfrei, weil ich mir recht sicher bin, dass Mareike Fallwickel das genauso in dieser krachenden Anklage beabsichtigt hat. Und sie findet auch sehr viele treffende, pointierte Sätze, die eben nicht nur wütend sind, sondern auch eine sprachliche Kunstfertigkeit beweisen. Vor allem aber lässt Stefanie Reinsberger durch die Vielfalt, die sie innerhalb dieser großen Energie auch hat, dieses manchmal etwas Pädagogische vergessen. Auch übrigens die Musikerinnen, es gibt eine 2-köpfige Band und die Regie, die aus dieser Vorbühnenproduktion für eine Sprecherin szenisch das Maximum herausholt.
Fritzi Wartenberg hat diesen Monolog inszeniert. Was hat sie sich da einfallen lassen?
Es wird sehr viel mit Kostüm gearbeitet, also mit dem einen Kostüm, das schwarze Kleid, das Elisabeth seit dem Tod ihres Sohnes trägt. Zuerst recht klassisch und erwartungsgemäß und es erfährt aber mehrere Metamorphosen. Stefanie Reinsberger ist auch sehr viel mit ihrem Körper beschäftigt, der Körper als etwas Lästiges. Sie zupft hier herum, zwängt sich aus ihrem Korsett heraus, dann zerrt sie einmal ein totes Pferd auf die Bühne, das sie ziemlich zurichtet und das sie im Laufe der Zeit als sich selbst herrichtet, eigentlich mit Kostümteilen. Diese Spiegelwände werden immer wieder gedreht. Es ist dafür, dass das ein Ein-Personen-Stück ist, wirklich ziemlich viel los.
Elisabeth von Mareike Fallwickel am Burgtheater zu sehen mit Stefanie Reinsberger. Die nächste Vorstellung, die ist am Mittwoch, den 16. April. Herr Pesel, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Weniger Hollywood auf chinesischen Leinwänden. Nachdem US-Präsident Trump 145%ige Zölle auf chinesische Importe verhängt hat, will Peking jetzt die Zahl amerikanischer Filme weiter einschränken. Diese würden beim chinesischen Publikum unbeliebter werden, weil die US-Regierung unrechtmäßig Zölle gegen China verhänge, erklärte die chinesische Filmverwaltung. China ist nach den USA der zweitgrößte Filmmarkt der Welt. Obwohl in den vergangenen Jahren das inländische Angebot die Hollywood-Importe in den Schatten gestellt hat, ist die Maßnahme ein schwerer Schlag für die westlichen Filmstudios. Die Aktienkurse von Walt Disney, Paramount und Warner Brothers fielen. Der Oscar-prämierte Film No Other Land über die israelische Besetzung des Westjordanlands hat schon öfter für Schlagzeilen gesorgt. Da waren die pro-palästinensischen Statements der Filmemacher auf der Berlinale 2024, als sie für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet wurden. Vor 2 Wochen dann wurde einer der Regisseure von israelischen Siedlern im Westjordanland zusammengeschlagen. Nun sagte ein Kino in Melbourne eine Vorstellung von No Other Land ab, nachdem dort zahlreiche Beschwerden und Drohungen eingegangen waren. Das teilte der Veranstalter, der Jewish Council of Australia, mit, wie die britische Zeitung The Guardian berichtete. Die Organisatorin sei von der Absage tief enttäuscht gewesen. Die Vorführung wird nun in einem anderen Kino stattfinden. Dem Guardian zufolge war es in Australien das erste Mal, dass ein Kino wegen der Vorführung von No Other Land bedroht worden sei. In den USA seien wegen des Films schon öfter Kinos angegriffen worden. Die ersten Röntgenaufnahmen der Geschichte gehören fortan zum Weltdokumentenerbe. Das teilte die deutsche UNESCO-Kommission mit. Neben den vom Physiker Wilhelm Conrad Röntgen 1895 angefertigten Bildern wurde auch eine Münchner Handschrift des babylonischen Talmuds, eine der bedeutendsten Schriften des Judentums, in das Register aufgenommen. Insgesamt wurden 74 Dokumente neu in das UNESCO-Register Memory of the World aufgenommen. Das Weltdokumentenerbe umfasst Buchbestände, Handschriften, Partituren sowie Bild-, Ton- und Filmaufnahmen von herausragendem Wert für die Geschichte der Menschheit. Mittlerweile zählt das Register mehr als 500 Einträge. Schon im Klassizismus wurden antike Münzen gefälscht. Besonders erfolgreich war darin Karl Wilhelm Becker, dessen Fälschungen noch heute auf Auktionen auftauchen. Beckers Handwerkszeug, seine Prägestempel, sind nun auch offiziell im Besitz des Münzkabinetts der Staatlichen Museen Berlin. Verurteilt wurde Karl Wilhelm Becker, bei dem auch Johann Wolfgang von Goethe Münzen kaufte, nie. Seine fast 600 Stempel übergab die Tochter des berühmten Fälschers aus dem Hochtaunus nach seinem Tod einem hessischen Museum. Auf Befehl von Kaiser Wilhelm II. Wurden sie in 5 Kisten 1911 nach Berlin gebracht. 2025 schenkte Hessen dann das Fälscherwerkzeug dem Münzkabinett. Bis September ist es dort in einer Sonderausstellung zu sehen.
The Greek Passion von Bohuslav Martinu ist eines der großen Opernwerke des 20. Jahrhunderts, trotzdem relativ unbekannt und selten aufgeführt. Die Oper spielt in einem griechischen Dorf, dessen Strukturen etwas durcheinander geraten, als eine Gruppe von Geflüchteten auftaucht und um Hilfe bittet. Musikalisch hat Martinu Elemente griechischer Volksmusik aufgenommen. Den Rahmen bildet die christliche Passionsgeschichte, denn die wird von der Dorfgemeinschaft gerade geprobt. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat sich die Premiere am Staatstheater Hannover angeschaut. Uwe Friedrich, dieses Werk wurde 1958 komponiert. Griechenland, Geflüchtete, das klingt aber hochaktuell. Ist es eine politisch aufgeladene Inszenierung?
Es ist eine Inszenierung, die durchaus in unserer Gegenwart spielt. Durch die Kostüme in so einer, sagen wir mal, zeitlosen, näheren Gegenwart. Es gibt an einer Stelle diese goldfarbenen Isofolien, die wir auch aus der Flüchtlingsberichterstattung kennen. Das wird aber überhaupt nicht ausgewalzt. Das ist nur, wird genutzt auch in Tanzszenen. Es gibt 2 Tänzerinnen, einen Tänzer, die die Zwischenspiele füllen, sehr geschmackvoll und sehr schön füllen. Barbara Horakova macht nicht den Fehler, uns sozusagen die Nachrichten angucken zu lassen, sondern es ist alles sehr stilisiert, sehr kühl wird die ganze Geschichte erzählt. Diese Passion, die eigentlich geprobt werden soll, spielt sich dann ja unter den Dorfbewohnern ab. Vor allen Dingen Manolios identifiziert sich sehr mit Christus und wird dann zum Schluss ermordet. Das wird aber gerade durch die Kühle der Erzählung uns sehr nahe gebracht.
Diese Bühne in Hannover ist ja riesig. Wie füllt man die?
Die Bühnenbildnerin Susanne Gschwendtner hat fahrbare weiße Segmente entwerfen lassen mit Lichtstreifen und die können immer wieder neu kombiniert werden. Einerseits können zu einem Labyrinth werden, werden zum Teil auch von der Kamera von oben gesehen, so dass wir dann drauf gucken können, dass dieses Labyrinth ein Kreuz ist, in dem sich dann diese Dorfbewohner zum Teil verlaufen, zum Teil unerwartet wiederfinden, ein dann wieder sehr symbolistisches Bühnenbild. Die Bühne kann aber auch total leer geräumt werden mit dem sehr, sehr schönen Licht von Sascha Zauner, sehr atmosphärisch beleuchtet werden. Das nutzt alle Möglichkeiten dieser Bühne sehr virtuos aus. Man muss auch die Bühnentechnik ausdrücklich erwähnen, denn auf der Drehscheibe diese Segmente so präzise zu führen und zu fahren, ist überhaupt nicht einfach. Das funktioniert mit wunderbarster Präzision und alle spielen, die gesamten Sänger, es wird ja Opernsängern gerne vorgeworfen, nicht wirklich spielen zu können, alle spielen so intensiv und so homogen, vom jungen Opernstudio-Mitglied bis zum 70-jährigen Ensemble-Campen sind die wirklich alle zusammen in dieser Konfrontation der nicht besonders reichen, aber doch wohlhabenden Dorfbevölkerung mit diesen Geflüchteten und das wird alles furchtbar durcheinander geschüttelt und man sieht diesem Unheil gebannt zu.
Wir haben noch nicht darüber gesprochen, warum diese Oper so selten gespielt wird, weil sie musikalisch so anspruchsvoll ist.
Das ist schon wirklich groß. Der Besetzungszettel liest sich wie ein Kleinstadt-Telefonbuch. Der Chor ist groß. Es gibt einen großen Kinderchor. Das Orchester ist groß besetzt. Das ist schon eine Anstrengung. Das vorausgeschickt, Bielefeld wird es demnächst auch machen. Das scheint jetzt wieder das Stück der Stunde zu sein. Das ist auch wunderschöne Musik, muss man einfach mal so sagen. Martin Nu schreibt so schön und so atmosphärisch und zum Teil auch wirklich ergreifend, dass sich diese Anstrengung lohnt. Und wir können mal einen kleinen Ausschnitt hören, wie das in Hannover heute geklungen hat. Ist das Ende der Oper. Wir haben gehört, August Zirner, der auch deutsche Texte dazu spricht, die sehr schön diese Geschichte nochmal klammern. Wenn er sagt, ich schlug die Augen auf und ich sah nichts, ist damit gemeint, dass Gott fern ist von diesem Ort. Stefan Zilias hat das Opernorchester von Hannover großartig dirigiert, hat ein Gespür für die Kontraste dieser Musik, auch für das volkstümlich Inspirierte, was interessanterweise einerseits griechisch inspiriert ist, andererseits hört man auch Martinus böhmische Tradition in dieser Partitur raus. Auch da ist es ungeheuer vielschichtig. Auf jeden Fall muss ich noch erwähnen, Christopher Sokolowski als hinreißender Manolios, der sich eben mit Christus identifiziert, dann mittendrin auch mal gar nicht so wahnsinnig sympathisch ist in seinem religiösen Wahn, aber eben moralisch ist diese Figur immer so integer und so eingenordet, dass sein Tod zum Schluss das Publikum wirklich angreift.
Uwe Friedrich über The Greek Passion, die Oper von Bohuslav Martinu, wurde am Staatstheater Hannover neu inszeniert. Nächste Vorstellung, die ist am Dienstag, den 22. April. Jetzt geht's noch mal ganz woanders hin, und zwar in die Defence Colony, ein Viertel in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Dort lebt inzwischen der betuchtere Teil der Bevölkerung, aber auch viele Expats. Und weil diese Szene mit zunehmendem Reichtum auch ihr Faible für Kunst entdeckt, eröffnet dort nun ein ganzes Galerienviertel. Lena Bodewein über ein Phänomen, das sich im anderen großen Zentrum, nämlich Mumbai, bereits etabliert hat.
Street Art à la Banksy ist zu sehen. Ein Poet rappt über das Glied des US-Präsidenten. Ein bekannter Bollywood-Texter singt eigene Lieder. Die Ausstellungseröffnung in der Galerie Method ist auf keinen Fall langweilig oder steif. Und das hat Methode in der als Anti-Galerie gerühmten Galerie. Sahil Arora, Gründer von Method, kündigt noch viel mehr Kunst dieser Art an. Denn diese Kellerräume in Delhi sind großzügiger als ihre in Mumbai.
Im vergangenen Monat hatten wir schon 5 solcher Abende. Audiovisuelle Künstler sind aufgetreten und wir werden noch zahlreiche andere Performances hier haben. Wir gehen über die visuelle Kunst hinaus und das können wir an diesem Ort erkunden.
Der Fokus der Galerie: junge Talente, auch im Street Art und New Media Bereich, die sich gerade erst offenbaren. Und mit ihnen zu arbeiten heißt oft Experimente. Eine verträumte Mickey Maus, ein Zeigefinger auf einem Ventilator, kleinste Figuren auf Wasserrohren oder die farbenfrohen Werke aus dem Aravani Art Project, einem Kollektiv von Transpersonen. Auch in der Gestaltung der Galerie geht Method neue Wege.
Wir sind in einem Souterrain. Die Wände werden unten feucht und brechen auf. Also haben wir sie sichtbar freigestellt. Wir arbeiten mit den Materialdesignern von Reformery zusammen. Sie nutzen auch nachhaltige Materialien wie Kudong für die Wände.
Die gerade eröffnete Ausstellung heißt Bambai Seaya Meradost. Mein Freund aus Bombay ist da, nach einem Schlager aus den 1970ern. 16 Galerien aus Mumbai, so der jetzige Name, stellen hier aus. Es gibt immer eine Rivalität zwischen den beiden Städten. Aber, so Sahil Arora, wir sind in beiden. Einmal über die Straße gegangen, liegt die Galerie Mirchandani und Steinrücke. Auch sie neu in diesem Viertel. Auch sie haben eine Galerie in Mumbai und jetzt eine Dependance hier.
Coming to Delhi was something new and fresh and exciting.
Delhi ist neu und frisch für uns, aber Menschen sind überall gleich. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen.
Cultivating and developing relationships and
meint Ranjana Steinrücke. Von 1997 bis 2003 hat sie in Berlin neue indische Kunst präsentiert. Vielleicht ein bisschen zu früh, meint sie in der Rückschau. Erst in den vergangenen Jahren bekommt indische Kunst auch in der Welt mehr und mehr die Geltung, die sie verdient. Dann kehrte die Galeristin nach Indien zurück und hat dort in Mumbai Künstlerinnen und Künstler mit aufgebaut, die sie nun in Delhi präsentieren will.
Nachdem wir schon so lange diese Galerie hatten und ein Programm etabliert haben, sind viele unserer Künstler in Delhi noch nicht bekannt, obwohl sie in Mumbai und vielen Teilen der Welt berühmte Namen sind. Aber hier sind sie noch nicht repräsentiert worden. Darum bin ich jetzt hier, damit sie Ausstellungen und Repräsentanz bekommen, wie RGVN, Arun KS oder jetzt Nicola Dovasula.
Nicola Dovasula führt an diesem Samstagabend durch eine Schau ihrer Werke in der Galerie Mirchandani und Steinrücke. Es sind verspielte Werke, minimalistisch, meditativ, vom Zufall angeregt, aber auch mit indischer Philosophie unterfüttert. Eine Wimper, ein Blatt, ein Nasenloch werden in Dovasulas Kreativbehandlung zu Eingängen in etwas viel Größeres. Ranjana Steinrücke hofft, dass die Nähe der anderen Galerien zu spannenden Programmen führt, wie sie es aus Mumbai kennt. Denn tatsächlich sind fußläufig 4 weitere bekannte Galerien für moderne und zeitgenössische Kunst zu erreichen.
Die Menschen, die Besucher, werden sich freuen, dass es so einfach ist, von einem Ausstellungsort zum anderen zu spazieren. Aber wir werden sehen, die Zeit wird zeigen, wie Delhi darauf reagiert.
Auf jeden Fall gibt es in Neu-Delhi das Geld, um Kunst zu unterstützen und zu erwerben. Die zahlreichen neuen Galerien befinden sich in der sogenannten Defence Colony, in den 1940ern entstanden als Wohnort für indische Offiziere, die vorher im neu entstandenen Pakistan gelebt hatten. Jetzt ist es eine Oase für gut Betuchte. Neben einem Kanal, aus dem der Mief aufsteigt, stehen Maybachs und Mercedes-Benz. Das Geld ist nicht mehr nur in Mumbai, der Stadt mit den meisten Milliardären Asiens. Milliardärsgattin Kira Nadar beispielsweise lässt hier ein riesiges Museum neu bauen. Bei der Ausstellungseröffnung von Method freuen sich Besucher wie Abi auf jeden Fall über das neue Galerienviertel und den Zuwachs an Kunst in Delhi. Es ist toll, dass jetzt so viel nah beieinander liegt. Und wenn beide Städte, Mumbai und Delhi, versuchen, sich in Kunst zu übertrumpfen, können die Kreativen nur profitieren. Method-Gründer Sahil Arora glaubt, dass es gut wird.
Wir sind hierher gekommen, weil wir aus Delhi immer schon viel Unterstützung bekommen haben. In den vergangenen Jahren kam viel Liebe aus Delhi.
Und darum gilt, der Freund aus Bombay ist jetzt hier.
Lena Bodewein über ein neues Galerienviertel im indischen Delhi. Und wir kommen bei Fazit zur Kulturpresseschau heute von Klaus Pokatzki.
Wenn wir uns nicht mehr auf eine Faktenbasis einigen können, wie sollen wir dann entscheiden, was richtig und falsch ist? Die Frage nach dem Wahren und dem Erfundenen in der digitalen Welt stellt der Autor Marc-Uwe Kling. Er hat eine Petition aufgesetzt, in der das Verbot von Deepfakes verlangt wird. Also jener Online-Produkte, in denen mithilfe der künstlichen Intelligenz wahrhaft lebenden Menschen Aussagen und Dinge angedichtet werden, die sie nie gemacht haben. Es gab zum Beispiel ein Video, wo Trump von einem Eisbären verfolgt wird. Da würde niemand denken, dass das wirklich passiert ist. Wobei das ja gar nicht mal so völlig unwahrscheinlich ist, wenn wir an Trumps Gelüste nach dem eisigen Grönland denken. Man sagt nicht umsonst, ich glaube das, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Das wird bald kein relevantes Kriterium mehr sein, meint Marc-Uwe Kling im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Wir brauchen dringend eine gesetzliche Regelung, um noch größeren Schaden zu vermeiden. Seine Petition haben schon mehr als 300.000 Menschen unterschrieben. Mal sehen, wie weit dieses Thema unsere neue Regierung interessiert. Kultur ist das Fundament unserer Freiheit, lesen wir ebenfalls im Tagesspiegel. Kunst inspiriert, irritiert und eröffnet neue Perspektiven, wird aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zitiert und auch dieser schöne Satz. Unser Land soll ein Leuchtturm für freie Kunst und Kultur in der Welt sein. Für Rüdiger Schaper eine Botschaft an die Trumps und Putins und Erdogans dieser Welt, eine starke Verpflichtung. Dann gucken wir doch mal, wem sich der Trump in seiner ganz eigenen Welt so verpflichtet fühlt und blicken wir auf die wichtigste nationale Kulturinstitution der USA, wie der Spiegel das Kennedy Center in Washington nennt, errichtet 1971 zum Gedenken an den 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, als Gedenkstätte und Kulturzentrum. Eigentlich sollte auch dieses Gebäude für einen der strahlenden Momente in der US-amerikanischen Geschichte stehen, schreibt Sebastian Hammelele. Für die kurze Ära von John F. Kennedy, in der ein Aufbruch in der Luft lag. Und nun? Im Februar hat sich US-Präsident Trump der Institution bemächtigt, zahlreiche Leute gefeuert, die Leitungsebene mit Getreuen besetzt und sich selbst zum Chef ernannt. Eine Säuberungsaktion fast wie in einer Autokratie. Das ist eben eine andere Form von Aufbruch als in der Zeit des wahren Demokraten John F. Kennedy. Trump wird für den Rest unseres Lebens unbeschränkt herrschen. Er wird für immer da sein und mit uns machen, was er will, meint T.C. Boyle. Wir sind etwa in derselben Situation wie Deutschland 1933. Ich kenne Leute, die das Land schon verlassen haben. Ich würde das nicht tun. Ich kann nicht gehen. Mein Platz ist hier, erklärt der Bestsellerautor im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Wird er sich auf 2 Amtszeiten beschränken? Auf keinen Fall. Er wird einen Weg finden, die nächste Wahl ausfallen zu lassen, da bin ich sicher. Und dann nimmt das Interview am Ende eine völlig unerwartete Wendung. Ich glaube, in 1-2 Monaten wird sich das alles ausbalanciert haben, meint T.C. Boyle, was Interviewer Jörg Henschel kaum fassen kann. Wie bitte? Wo kommt Ihr Optimismus jetzt auf einmal her? Und T.C. Boyle? Es muss so sein. Ein einziger Mann kann nicht die Welt zerstören, ohne auf Widerstand zu stoßen. Und dann schreit er sogar, so die Süddeutsche, wir werden triumphieren. Das war hoffentlich kein Deepfake.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.